Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
Und mit Claudia Frick. Herzlich willkommen. Wir haben beim letzten Mal gesagt, oder ich habe beim letzten Mal gesagt, wir machen was Wärmeres, weil die letzten beiden Folgen alle so kalt und feucht waren.
Ja,
aber
stimmt.
Bevor wir in die Wärme gehen, erzählst du uns noch was vom kalten letzten Mal.
Vom sehr kalten letzten Mal, das langsam wärmer wird. Wie überraschend, wenn wir über das Klima reden. Ja, wir waren bei den Gletschern. Und zwar bei allen Gletschern, die es so gibt. Und haben uns angeschaut, wie in 19 Regionen der Welt die Gletschermasse sich verändert und wie das Ganze sich auf den Meeresspiegelanstieg auswirkt.
Mhm.
Und haben gelernt, die kleinen Gletscher schmelzen rapide schneller oder sind schon viel mehr geschmolzen. Aber sie tragen natürlich nicht so viel zum Meeresspiegelanstieg bei, wie die großen, die langsam jetzt kommen.
Die Gletscher verlassen uns.
Ja.
Und das, was ich heute zu erzählen habe, fällt auch wieder in die Sparte tendenziell deprimierendes Klimathema.
Oh, mhm.
Weil ich habe gesagt, ich mache was, wo es um etwas Wärmeres geht, und dann habe ich eine Arbeit gefunden, die sehr, sehr interessant war, aber auch leicht deprimierend, oder eigentlich gar nicht leicht deprimierend, sondern eher ein bisschen dramatisch ist. Wir reden über Dürre, beziehungsweise genauer gesagt, wir reden über Wasserknappheit. Weil Dürre und Wasserknappheit muss ja nicht zwingendermaßen dasselbe sein. Das werden wir gleich noch klären. Wir reden über etwas, das sich Day Zero Drought nennt. Hast du den Begriff schon mal gehört?
Day Zero Drought. Also Tag Null Dürre?
Ja.
Aber nein, ich habe nie gehört.
Day Zero, das ist der Tag, an dem kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt, vereinfacht gesagt. Also
ja.
Der Tag, an dem das Wasser so knapp wird, dass man wirklich die Versorgung drastisch einschränken muss, sodass halt nicht einfach alle mehr Wasser zur Verfügung haben. Also da, wo du als Mensch das merkst. Also nicht jetzt irgendwie Dürre, da ist halt dann das Feld trocken, oder Dürre, da muss die Ernte vernichtet werden oder die Pflanzen sterben ab. Sondern wirklich du als Mensch in deiner Stadt, in deiner Region, drehst den Hahn auf und kriegst kein Wasser mehr. Oder kriegst die Info, ja, du musst jetzt Wasser rationieren. Und es gibt irgendwie einmal am Tag einen Tanklaster, der bei dir vorbeikommt, da kannst du dir was abzapfen. Also wirklich Auswirkungen, die du spürst.
Ja.
Das ist
okay.
Der Day Zero, das ist der Tag, an dem das passiert. Und damit ist jetzt nicht einfach nur ein Tag gemeint, sondern der Start einer entsprechenden Phase, bis das halt wieder vorbei ist.
Mhm.
Wir werden das aber alles noch im Detail klären. Dieser Begriff Day Zero dort ist populär geworden 2018, als es in Südafrika, in Kapstadt, so eine extreme Dürre- und Wasserknappheit gab. Ich erinnere mich vage, dass, glaube ich, du mal davon was erzählt hast in einer früheren Folge.
Ja, ich kann mich daran auch erinnern, aber jetzt frag mich nicht nach dem Kontext genau, aber wir haben es schon mal besprochen.
Ja, das erinnere ich mich auch noch. Also irgendwo in unseren alten Folgen wird es das geben. Das war 2015, da ist 3 Jahre lang extrem wenig Regen gefallen. In einem der Flüsse dort war der niedrigste Wasserstand seit 1904. Das größte Reservoir der Gegend war leer. Und Kapstadt hat diesen Day Zero Drought gerade noch so vermieden, weil 2018 dann im Winter ein bisschen mehr Regen gefallen ist als sonst. Aber das hat damals schon gezeigt, das kann kritisch werden, sowas. Und ich erwähne jetzt nochmal den Unterschied zwischen Dürre und Wasserknappheit, weil der relevant ist. Dürre, da geht es um meteorologisches Zeug, also Niederschlag, Bodenfeuchtigkeit und so weiter, Wasserstand in Flüssen. Bei Wasserknappheit geht es um das natürlich auch, aber um mehr. Da geht es halt auch um die Wasserqualität, um die Speicherung, um die Leitungen, um den Bedarf und so. Weil wenn halt kein Wasser da ist, aber es braucht doch keiner was, aus welchem Grund auch immer, dann hast du auch keine Wasserknappheit. Also das spielt da auch noch alles mit rein. Also es ist eher nicht nur eine hydrologische, wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Betrachtung des Themas, sondern eben auch eine technische, soziologische Betrachtung des Themas, mit der wir uns jetzt beschäftigen werden. Und die Arbeit, die sich das angeschaut hat, die ist recht neu, die ist im September 2025 erschienen und trägt den, wie gesagt, dramatischen Titel The First Emergence of Unprecedented Global Water Scarcity in the Anthropocene. Also das erste Auftauchen einer beispielslosen globalen Wasserknappheit im Anthropozän.
Ja, ist es denn die, von der du gerade geredet hast?
Nein. Also wir reden jetzt nicht über Kapstadt, das kommt nicht vor, sondern
okay.
Es geht wirklich global. So wie bei dir die Gletscher letztes Mal global waren, schauen wir uns jetzt das globale Wasserknappheitsphänomen an. Ich zitiere jetzt noch einmal das, was in der Einleitung dieser Arbeit steht über diese Day Zero Droughts. Die sagen da, Day Zero Drought steht für eine akute Wasserknappheit, die durch das gleichzeitige Auftreten mehrjähriger Niederschlagsdefizite, den Rückgang des Flussabflusses und eine hohe Wassernachfrage ausgelöst wird und zu einer kritischen Erschöpfung der Reservoirs führt. Daher handelt es sich bei DZD um ein mehrjähriges zusammengesetztes Extremereignis, das aus dem gleichzeitigen Auftreten mehrerer miteinander verknüpfter Ereignisse entsteht. Also das ist es, worüber wir reden. Mhm. Und in der Arbeit haben sie sich im Prinzip, naja, die ganze Welt angeschaut mit entsprechenden Modellen und Prognosen und geschaut, wann wird das wo das erste Mal auftreten.
Ah, Zukunft also auch. Okay.
Genau, na, vor allem Zukunft. Mhm. Also es geht jetzt nicht um eine Beschreibung, was ist da passiert in Kapstadt oder anderswo sowas passiert ist, sondern eine Prognose, wann wird das in welcher Region das erste Mal passieren? Also wann müssen wir in Mitteleuropa mit sowas rechnen? Wann muss man in Nordamerika mit sowas rechnen und so weiter? Das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden.
Okay, ja, das ist durchaus ein runterziehendes Thema, aber sehr wichtig zu wissen.
Genau, und das ist etwas, was in der Form noch nicht so gemacht worden ist, weil solche Studien, die sich bisher mit sowas beschäftigt haben, mit dieser soziophysischen Wasserknappheit, wie sie es genannt haben, die haben sich eben vor allem in der Vergangenheit mit Kapstadt beschäftigt. Die haben halt dieses Kapstadt-Ereignis analysiert, aber so eine globale Studie in der Form, die gab es noch nicht. Und es ist klar, dass das Klima da eine Rolle spielt, weil das haben wir auch schon in vergangenen Folgen, oder du hast das, glaube ich, in vergangenen Folgen erzählt. Ja, wenn die Klimakrise weitergeht, dann wird der Wasserkreislauf durcheinander gebracht. Diese Evapotranspiration, also das, was die Pflanzen mit dem Wasser machen, das verändert sich. Die Nass-Trocken-Zyklen fluktuieren und so weiter. Das heißt, das ist alles relevant. Und wenn man diese Wasserknappheit noch mit berücksichtigen will, muss man eben das ganze Technische auch noch mit entsprechend berücksichtigen, weil ja, Wasserknappheit herrscht, wenn die Nachfrage nach Frischwasser das Angebot übersteigt, inklusive aller Reservoirs, die du hast. Das heißt, die müssen da auch in der Studie mit drin sein. Also ist ein bisschen aufwendiges Ding, aber man kann es machen, wenn man weiß, wie es geht.
Also es klingt wie jede Simulation rund ums Klima ein bisschen komplex.
Genau. Sie haben sich in dieser Arbeit zwei Szenarien genommen. Diese aus vergangenen Folgen schon gut bekannten Shared Socioeconomic Pathways. Sie haben die extremen Pathways weggelassen, also den, wo alles super läuft, den, wo wir sofort die besten Klimaschutzmaßnahmen machen, und den, den aller schlechtesten, haben sie auch weggelassen, sondern so die dazwischen. Also den SSP 3.7 und SSP 2.4.5 heißen sie offiziell. Also der eine sagt quasi, wir machen moderate Klimaschutzmaßnahmen in Zukunft, und der andere sagt, wir machen hohe Emissionen in Zukunft. Die haben sie hergenommen und dann diverse Indizes, die mir alle unbekannt waren, aber die es gibt und die relevant sind. Also einmal den Standardized Precipitation Evapotranspiration Index über 48 Monate. Das ist der SPEI 48, falls den zufällig wer kennt, ist im Wesentlichen Niederschlag minus Verdunstung. Ja, so das kommt was runter und es verdunstet was. Und wenn dieser Index negativ ist, dann hast du eine Trockenheit. Ja, dann ist, weißt du mal, okay, es ist trocken. Muss jetzt auch nichts Schlimmes sein, aber ist mal ein Index. Dann gibt's den Standardized River Flow Index. Da geht's darum, wie stark sinkt der Abfluss der Flüsse. Und je niedriger dieser Index ist, desto weniger Wasser gibt's in den Flüssen. Dann gibt's den Standardized Water Scarcity Index. Der misst ja Wasserangebot im Verhältnis zu Wasserverbrauch. Und wenn dieser Index kleiner als 1 ist, dann ist die Nachfrage größer als das Angebot. Und die haben sie mal erhoben, diese Indizes, oder halt berechnet oder nachgeschlagen. Ich weiß nicht, was man da jetzt genau macht mit diesen Indizes. Aber man kann sich das anschauen in Abbildung 1 der Arbeit. Die ist auch frei verfügbar. Das heißt, da könnt ihr, die ihr das hört, auch gerne alle euch in den Shownotes auf den entsprechenden Link klicken und diese Abbildung anschauen. Das kannst du jetzt auch machen, Claudia.
Ja, bin dabei. Viele Weltkarten.
Viele Weltkarten, ja. Weil wir haben hier einmal die Welt in der Vergangenheit, das ist so die präindustrielle Periode 1850 bis 1899, das ist für alles so die Grundlinie. Dann die nahe Zukunft, das ist quasi ab jetzt bis so 250, und die ferne Zukunft, das ist so 270 bis zum Ende des Jahrhunderts 2100. Und du hast eben für jede dieser drei Zeiträume eine Weltkarte und dann nochmal eine Weltkarte für jeden Index, den ich gerade erwähnt habe.
Ah, ja, okay.
Wir könnten uns zum Beispiel jetzt mal die drei Weltkarten in der ganz linken Spalte anschauen. Dann sehen wir, wie es früher war. Rote Zahlen bedeuten kleine Zahlen oder negative Zahlen. Das heißt, rot ist generell schlecht, weil ich habe vorhin ja gerade gesagt, wenn diese Indizes klein sind oder negativ sind, dann ist das eher schlecht. Und wenn man jetzt anschaut, so wie es war früher, so die Vergangenheit, die Baseline, dann sehen wir halt, dass wir dort rot haben, wo man ja damit rechnet, dass da irgendwas in Sachen Dürrewasserknappheit herrscht. Also so Afrika, Nordafrika, da wo halt so die klassischen Wüstengebiete sind. Mhm. Indien ist auch ein bisschen rot. Also das ist das, wo man damit rechnet, dass es da trocken ist und dass es da vielleicht Wasserknappheit gibt.
Ja, Wüstenregionen würde ich davon ausgehen, dass es keine Wüste wäre, wenn die Indizes anders wären. Ja, okay.
Ja, wir sind jetzt noch nicht bei der Wasserknappheit an sich, sondern wir sind immer noch bei den Indizes. Und da sieht man halt, ja, da gibt es halt Probleme mit Niederschlag, mit Trockenheit, mit zu wenig Wasser in den Flüssen gibt es halt da in Afrika und in Indien und ein paar anderen verstreuten Regionen. Und die letzte Karte, die sagt uns halt dann, wo führt das zu Problemen für Menschen? Wo gibt es denn eben echte Wasserknappheit? Und da sehen wir halt, ja, diese Wasserknappheitsprobleme, die gibt es dann halt eben in den nordafrikanischen Staaten, die gibt es dann eben in Indien, die gibt es dann auch da oben. So, was ist das für eine Ecke? China, im nördlichen China.
Mhm, ja.
Das war früher. Und jetzt können wir uns die anderen beiden Spalten anschauen, die nahe und die ferne Zukunft, und sehen auf den Weltkarten noch nicht so wahnsinnig viel, weil es sehr kleine Weltkarten sind, aber wir sehen, es wird tendenziell röter. Also vor allem...
Ja, Far Future sieht schon sehr rot aus.
Genau, also vor allem dieser Precipitation Evapotranspiration Index, der Trockenheit anzeigt, da sehen wir in der Far Future, naja, da ist ziemlich viel rot. Da ist eigentlich ganz Süd- und Mitteleuropa rot, halb Afrika ist rot, das Australien ist rot, Asien ist wäre sehr rot, Nord- und Südamerika ist rot, also ist überall rot. Also es wird überall trocken werden, was das angeht. Und muss sich noch nicht zwingend jetzt da auswirken auf die Wasserknappheit, wie wir dann in der untersten rechten Weltkarte sehen. Da schaut es auf den ersten Blick nicht so sehr anders aus als auf den anderen Weltkarten, was die Wasserknappheit angeht. Im Detail aber dann schon, das werden wir dann später noch sehen. Also wenn man sich diese Daten anschaut, dann sieht man, dass, ja, ich zitiere jetzt wieder ein paar Mal aus den Arbeiten, also aus der Arbeit, was Sie da gesagt haben, gegen Ende des 21. Jahrhunderts sind fast alle Regionen einem hohen Risiko für ausgeprägte und anhaltende schwere Dürreperioden ausgesetzt. Das ist das, was man in dem Bild oben rechts sieht, der Weltkarte, da wo halt die ganze Welt Probleme hat mit Trockenheit, mit Dürre. Für die nahe Zukunft, das ist das Eck in China zum Beispiel, für die nahe Zukunft wird ein deutlicher Rückgang des Wasserstands des Yangtze-Flusses prognostiziert, gefolgt von einem leichten Anstieg in der ferneren Zukunft. Und der Anstieg in der ferneren Zukunft, der hat mit dem zu tun, was du letztens erzählt hast, weil der Anstieg des Abflusses in der ferneren Zukunft wird durch vermehrte Schneeschmelze und Niederschläge verursacht. Also das kann sich dann auch wieder ändern, weil natürlich die Erwärmung dann wieder irgendwo was abschmelzen lässt und dann ändert sich die Wassersituation.
Ach, ja, okay, das erklärt, weil ich habe nämlich auch gesehen, ne, man sieht, dass es auch in manchen Regionen deutlich blauer wird, deutlich feuchter. Ja, stimmt, ich sehe Gletscherregionen und Regenwald und so.
Genau. Die Ausweitung der von Wasserknappheit betroffenen Regionen zeigt eine Verstärkung des SWSI, das ist dieser Wasserknappheitsindex, insbesondere im Westen der Vereinigten Staaten, in den Mittelmeerregionen, in Nord- und Südafrika, in Indien, Nordchina und Südaustralien. Ja, also da wird's mit der Knappheit schwieriger. Und wenn man alle Daten kombiniert, alle Indizes kombiniert, dann sagen sie in der Arbeit Folgendes. Folglich zeigen unsere Ergebnisse, dass mehrere Regionen gleichzeitig unter extremer Trockenheit leiden werden. Das erkennt man eben an diesem Trockenheit-Verdunstungsindex, wenn der unter minus 1,5 liegt, unter dieser Trockenheit leiden werden, einer anhaltenden Verringerung des Flussabflusses und einer chronisch akuten Wasserknappheit, definiert durch einen Wasser-Scarcity-Index von unter 0,6. Also es wird in der Zukunft Regionen geben, wo gleichzeitig extreme Trockenheit herrscht, wenig Wasser im Fluss und akute chronische Wasserknappheit.
Ja, also wenn man diese Sachen alle kombiniert, klingt das einfach nach nicht gut.
So, und jetzt kommt der spannende Teil, nämlich die Time of First Emergence.
Also wann es das erste Mal eintritt.
Diese Time of First Emergence ist definiert als das erste Jahrzehnt, in dem der Anteil des zurechenbaren Risikos. Das sind ganz viele neue Wörter dabei, nur für mich neue Wörter. Ich werde es dann alle gleich erklären. Also die Time of First Emergence ist definiert als das erste Jahrzehnt, in dem der Anteil des zurechenbaren Risikos für die Day Zero Tort den Wert von 0,99 überschreitet. Das heißt, der Anteil des zurechenbaren Risikos oder, wenn du noch eine Abkürzung haben willst, Fraction of Attributable Risk, FAR, beschreibt, wie groß ist der Anteil des Risikos, der auf menschliche Einflüsse zurückgeht. Also wir schauen uns irgendwas an, das ist wieder so ein bisschen Attributionsforschung, wir schauen uns irgendwas an und dann kann man diese Fraction of Attributable Risk berechnen und wenn das null ist, dann weiß man, okay, das Ereignis ist vollständig natürlich und bei einem FAR-Wert von 1 weiß man, das Ereignis wäre ohne menschlichen Einfluss definitiv überhaupt nicht aufgetreten.
Okay.
Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen Ereignisse haben mit 99% oder einen FAR-Wert von 0,99, dann sagen wir, okay, wir schauen uns jetzt mal nur das an, was wirklich ja quasi sicher vom Menschen gemacht ist.
Ja.
Dieser Time of First Emergence, das ist eben der Zeitpunkt, an dem ein bestimmtes Klimaereignis zum ersten Mal eindeutig auf menschlichen Einfluss zurückgeführt werden kann. Weil Wasserknappheiten und Dürren gibt es ja auch so. Ja, das hat ja prinzipiell muss das nichts mit der Klimakrise zu tun haben. Aber wir schauen uns jetzt nicht an, wann passiert das, sondern wann können wir mit Sicherheit sagen, dieses Ereignis, diese Day Zero Tort, die wir in unserer Simulation sehen, wann können wir sagen, das ist jetzt definitiv auf den menschlichen Einfluss zurückzuführen?
Spannend, ja.
Das ist der Zeitpunkt, ab dem sich eben das Klima so stark verändert hat im Verhältnis zu unserer Baseline, dass natürliche Schwankungen das Ereignis nicht mehr erklären können. Das heißt, wir schauen jetzt, wann ist der Anteil des zurechenbaren Risikos für so eine Day Zero Drought größer als 0,99? Wann lässt sich also mit hoher Sicherheit nachweisen, dass eine extreme mehrjährige Wasserknappheit nicht mehr natürlich, sondern eben durch den menschengemachten Klimawandel verursacht ist. Dieser Zeitpunkt, wann wir das nachweisen können, wann wir sagen können, okay, jetzt ist das durch die Klimakrise passiert, dass dieser Zeitpunkt in Jahrzehnten gemessen, das ist diese Time of First Emergence in unserem Fall.
Okay, jetzt bin ich gespannt, wie sie sich verteilt.
Ja, das können wir uns in Abbildung 2 der Arbeit anschauen. Da sehen wir wieder eine Weltkarte diesmal und so ein komisches Kreisdingsi.
Das komische Kreisdingsi erinnert mich an die Grenzen, die globalen Grenzen, aber ich glaube, das ist es nicht.
Nein, also
du musst das erklären.
Was da passiert ist folgendes, wir sehen zuerst mal die Weltkarte. Ja, da haben sie halt die Welt eingeteilt in, ja, was man so macht, sind so Bereiche, Regionen, Flächen und das sind verschiedene Orte markiert, farbig. Und die Farben, die zeigen halt genau diese Time of First Emergence. Wenn die Punkte blau sind, grün, dann ist das Ding schon passiert in der Vergangenheit. Also blau fängt so 1900 an, grün geht so bis in die 1970er. Also wenn da Punkte sind und wir sehen so in Afrika, sehen wir so blau-grüne Punkte zum Beispiel, ist das schon passiert. Da muss man nichts mehr in die Zukunft prognostizieren. Da kann man jetzt schon sagen, okay, da ist das schon passiert. Dieses Ereignis, da hatten wir eben schon solche extremen mehrjährigen Wasserknappheiten vom Menschen verursacht. Da ist die Time of First Emergence in der Vergangenheit. Wenn wir so gelb-orange Punkte haben, dann sind wir so in den 2000ern bis 2020ern. Also da ist die Time of First Emergence jetzt. Und wenn die Punkte rot-lila sind, dann gehen wir halt so in die 2050er bis 2100. Da liegt die Time of First Emergence in der Zukunft. Und da, wo es grau ist, da passiert nichts. Also da haben wir anscheinend bis 2100 keine First Emergence, beziehungsweise halt ja nichts, was wir da irgendwo mit ausreichender hoher Sicherheit dem menschengemachten Klimawandel zuordnen können.
Also da, unter den Szenarien, ja.
Genau,
okay.
Da passiert jetzt mal bis 2100 nichts. Vielleicht kommt die dann im nächsten Jahrhundert, aber in dem Fall interessiert uns nur das aktuelle Jahrhundert. So, also da kann man sich auf der Karte anschauen, wo das passiert. Und wie gesagt, in Afrika, wie gesagt, gibt es schon was, wo es in der Vergangenheit war. Da gibt es so einen großen rot-orangen Blob. Das ist so im westlichen, nordwestlichen Afrika, in Südafrika. Also da sind alles so Punkte, wo man so in den nächsten Jahrzehnten damit rechnen kann, dass was passiert. So in Asien, Australien kann man in der ferneren Zukunft mit was rechnen. Aber auch da wieder, die Weltkarte ist jetzt nicht so extrem informativ, weil es halt eine sehr kleine Weltkarte ist. ist und ja, nicht hoch aufgelöst.
Die Pixel sind sehr klein.
Viel interessanter ist das Kreis-Dingsy-Diagramm. Da sieht man nämlich, wie viel Landfläche sieht ihre erste Day-Zero-Drought in welchem Jahrzehnt. Also sie haben halt einfach die Meere natürlich mal ignoriert, weil die spielen bei Wasserknappheitsproblemen keine Rolle. Aber die gesamte Landfläche genommen und dann eben jetzt quasi mal alle blauen Punkte zusammengenommen, alle roten Punkte zusammengenommen und so und haben das dann aufgeteilt. Also man sieht, dass 19% der Landfläche, also 19% von dem, was wir haben an Land, sieht ihre erste Day Zero Drought um 2020 herum. Das ist der große rote Balken. 16% der Landfläche der Welt sieht die erste Day Zero Drought um 2030 herum und so weiter. Das ist gemeint mit diesen Fractions. 12% sehen es um 2040 herum. 8% wird diese Day Zero Drought das erste Mal um 2050 herum sehen und so weiter. Das meinte ich, was dramatisch ist an dem Thema, weil das Ärgste kommt jetzt gerade. Wir sind jetzt gerade in den 2020ern, wo die Mehrheit der Regionen der Welt ihre erste Day Zero Drought sehen wird. Also jetzt, nicht in ferner Zukunft, sondern jetzt. In ferner Zukunft passiert auch was, aber jetzt, die nächsten, dieses und nächstes Jahrzehnt, das sind die, wo wir wirklich, ja, 30%, ein Drittel diese Day Zero Drought erleben werden.
Das ist ein großer roter Balken.
Ja, ja, das Schlimmste kommt jetzt. Bereits jetzt sehen die ersten Regionen vom Menschen verursachte Day Zero Droughts und drei Viertel der Erdoberfläche werden bis Ende des Jahrhunderts zumindest einmal so ein Ereignis erleben. Drei Viertel sind viele Viertel.
Ja, drei Viertel sind eigentlich fast alle, ja.
14% der globalen Reservoirs, und das sind jetzt wirklich so die Wasserspeicher, wo wir halt das Wasser aufheben, das wir brauchen zum Trinken, zum Kochen, zum...
Fürs Leben und alles, ja.
14% der globalen Reservoirs, die könnten austrocknen, was halt besonders blöd ist für Regionen, die auf solche künstlichen Wasserspeicher angewiesen sind. Und das ist zum Beispiel Südafrika, das ist Kalifornien, ist aber auch der Mittelmeerraum.
Stimmt. Oh, und gerade Kalifornien, ne, die ja sehr viel mit Staudamm und so weiter, Staudämmen arbeiten,
Genau. Und je nach Klimaszenario können 22% oder 35% der dürregefährdeten Regionen jetzt in diesem Jahrzehnt, also zwischen 2020 und 2030, erstmals mit starker Wasserknappheit konfrontiert sind. Also je nach Klimaszenario sind es vielleicht sogar 35%, die halt wirklich in diesem Jahrzehnt erstmals diese starke Wasserknappheit haben. So, ja, jetzt haben wir noch eine Zahl oder einen Parameter, den sie noch berechnet haben, und zwar die Waiting Time.
Das klingt nicht gut, aber ja.
Waiting Time ist die Zeitspanne zwischen dem Ende eines die Zero Drought Ereignisses und dem Beginn des nächsten.
Ach, hey, ja, natürlich haben wir nicht nur eins, nein, ja, okay.
Weil es einmal passiert ist, heißt ja nicht, dass es nicht nochmal passieren kann. Und das kann man halt sehr gut beantworten, weil die haben wir das in der Simulation alles jetzt schon simuliert. Das heißt, da sind ja alle die ZD-Ereignisse drin bis 2100 und dann braucht man die halt nur noch entsprechend sortieren. Dann funktioniert das und das haben die gemacht und dann sieht man, erstmal, so ein Day Zero Drought Ereignis kann mehrere Jahre dauern. Das ist nichts, wo mal hier so eine Woche weniger aus dem Hahn kommt, sondern das kann jahrelang dauern. Und in vielen Regionen ist die Wartezeit, die Waiting Time, kürzer als die Dauer dieses Wasserknappheitsereignisses. Das heißt, du hast keine Zeit für die Erholung, für irgendwas dazwischen. Es ist so, wie wenn nach, keine Ahnung, 4 Jahren Pandemie ein Jahr nichts ist und dann haut dir gleich die nächste Pandemie rein. Das können wir uns vielleicht alle eher vorstellen, weil wir haben hier weniger Wasserknappheit erlebt, aber wir haben alle erlebt, wie sehr so ein paar Jahre lang Pandemie den Normalzustand aushebelt und alles durcheinander bringt und wie lange es gedauert hat, bis sich danach alles wieder eingespielt hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass nach einem Jahr, wo wir gerade angefangen haben, uns wieder zu normalisieren, wenn ein Jahr später gleich die nächste Pandemie genauso wieder voll reinknallt mit Lockdowns und allem drum und dran, wäre blöd. Aber kann passieren, man kann da Pandemie genauso passieren, ist halt nicht passiert, aber bei den Day Zero Droughts tatsächlich kann das passieren und zeigt die Simulation, passiert auch. Und wo passiert das? In Teilen Asiens, in Australien, in Südafrika und im Mittelmeerraum. Ich werde noch öfter Mittelmeerraum sagen, weil der sehr, sehr anfällig ist für all das, was ich jetzt hier gerade erzählt habe. Das sind die Regionen, wo du eben eine lange Dauer der Wasserknappheitsphase hast, aber dazwischen eine kurze Waiting Time. Da ist es besonders kritisch. Ja. Bisschen besser haben es Amerika und Nordafrika. Hier sind diese Ereignisse seltener, die Wasserknappheitsereignisse, aber wenn sie passieren, dann dauern sie oft extrem lange. Gut, gut steckst nirgendwo aus, aber es ist halt unterschiedlich blöd.
Ja, es ist unterschiedliche Grade von schlecht.
Ja, in ungefähr 12% der betroffenen Regionen ist mehr als die Hälfte dieser Wasserknappheitsereignisse länger als die Wartezeit dazwischen. Oder anders gesagt, in diesen Gegenden gibt's fast durchgehend Wasserknappheit ohne echte Erholungsphase. Wo ist das? Unter anderem im Mittelmeerraum.
Mhm, ja.
Und dann kann man sich noch anschauen, okay, wie viele Menschen betrifft es eigentlich, weil wir haben bis jetzt immer nur Landkarten gesehen, wie viele Menschen betrifft das? Unter dem schlechteren Klimaszenario ungefähr 753 Millionen Menschen werden solchen Wasserknappheitsereignissen ausgesetzt sein, wobei die Bevölkerung in den städtischen Gebieten stärker betroffen ist als am Land. Also wir werden ungefähr 467 Millionen Menschen in Städten haben, die davon betroffen sind, und ungefähr 286 Millionen Menschen in ländlichen Gebieten. Die städtische Bevölkerung, ich zitiere ein weiteres Mal, städtische Bevölkerung ist im Mittelmeerraum am stärksten gefährdet. Dort sind 196 Millionen Stadtbewohner und nur 85 Millionen Landbewohner einem Risiko ausgesetzt.
Ja.
Kann man sich überlegen, woran liegt es? Weil eigentlich hast du ja in der Stadt eine gut ausgebaute Infrastruktur. Das ist gut, dass das da ist, aber sie sind trotzdem anfällig, weil die Städte ja wachsen. Haben wir auch schon öfter besprochen, Städte wachsen in der Zukunft. Und deswegen wird die Wassernachfrage steigen und das Angebot übersteigen, wodurch diese Gebiete halt anfällig sind für alle möglichen Probleme. Energieengpässe, dann musst du halt den häuslichen Wasserverbrauch einschränken, dann gibt es nämlich andere soziologischen, wirtschaftlichen Instabilitäten und so weiter. Also die Städte machen dieses Ding leider nicht besser, wenn man sich nicht entsprechend vorbereitet.
Wenn man sich nicht entsprechend vorbereitet.
Ja, da redet man doch am Ende drüber, über das entsprechend vorbereiten.
Das, ich wollte gerade sagen, was heißt denn das? Okay, danke. Ja.
Was sie auch noch geschaut haben, ist der Global Warming Level. Also ist jetzt angeschaut, wie verändert sich die Häufigkeit, die räumliche Ausdehnung und die Intensität dieser Ereignisse, wenn die Erde sich entweder um 1,5 Grad, um 2 Grad, um 3 Grad oder um 4 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau erwärmt, kann man sich im Detail in Abbildung 4 anschauen. Werden wir jetzt aber nicht tun. Ich habe mir nur die erste Zahl rausgesucht. Wenn die Erde sich um 1,5 Grad erwärmt, das ist das Ziel des Pariser Klimaabkommens, dass es nicht wärmer werden als soll, das ist unsere Gegenwart, weil wir haben quasi 1,5 Grad globale Erwärmung. Wenn das so ist, dann haben wir 488 Millionen betroffene Menschen. Also wir können nicht sagen, schau mal, dass wir das Pariser Klimaabkommen einhalten,
ja,
dann wird
genau.
Das gut. Sondern selbst wenn wir das haben, wenn wir es da halten könnten, was vermutlich nicht mehr machbar ist, haben wir schon fast eine 500 Millionen Menschen, die betroffen sind. Und auch da wieder 322 Millionen in der Stadt, 166 Millionen am Land. Und die anderen Zahlen habe ich jetzt gar nicht mehr rausgesucht, weil ja, die werden nur noch schlimmer, wenn die globale Erwärmung stärker wird.
Ja.
Das heißt, das ist nicht ein Problem, das wir kriegen werden, das ist ein Problem, das wir haben.
Gut, wie können wir uns vorbereiten?
Ja, was sollen wir tun? Naja, ich kann aus dem Artikel zitieren. Da klingt es dann alles ein bisschen, ich wollte gerade sagen, es klingt trocken, aber dann glauben alle, ich habe irgendwie einen blöden Witz gemacht und das möchte ich eigentlich nicht machen. Aber ja, ich lese einfach mal vor und dann können wir ein bisschen drüber reden. Der Aufbau von Resilienz erfordert die Einbeziehung lokalen Wissens, ein anpassungsfähiges kooperatives Management, Wassergovernance sowie vielfältige Versorgungsstrategien, darunter die Neuplanung von Wasserreservoirs, Entsalzung, Regenwassernutzung und Abwasserwiederverwertung. Investitionen in klimaresiliente Infrastrukturen, die bislang unterfinanziert sind, müssen ein Gleichgewicht zwischen konventionellen und innovativen Ansätzen schaffen, um in dürregefährdeten Regionen einen nachhaltigen Zugang zu Wasser sicherzustellen. Wie gesagt, klingt alles ein bisschen.
Was sind denn jetzt innovative?
Das hat natürlich alles eine Bedeutung, was ich da gerade aus der Arbeit zitiert habe. Ja. Aber es ist halt alles so, ja, wir brauchen halt innovative Infrastrukturen, kooperatives Management. Im Wesentlichen könnte man es übersetzen, wir müssen das halt gescheiter machen, als wir es jetzt machen. Also wir müssen wirklich nicht einfach nur hier eine Straße hinbauen, da einen Tunnel durchgraben, hier noch eine Autobahn hinklatschen, sondern bei allem, was wir in Städten oder sonst wo tun, müssen wir an Wasser und Wasserknappheit mitdenken. Wir müssen mitdenken, okay, bauen wir hier vielleicht noch ein paar Wasserreservoirs hin, damit wir was speichern können. Können wir vielleicht mit den Leuten, die sich in der Gegend auskennen, wenn wir da jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Regenwälder niederholzen und so weiter, vielleicht red mal kurz vorher mit denen, bevor wir in den Regenwald abhacken und fragen die, ob da wassermäßig irgendwas Spezielles abgeht in dem, weil die wissen vielleicht Bescheid, ja. Wo können wir recyceln, Abwasser wiederverwerten, Regenwasser nutzen? Da kommt ja auch sehr viel Wasser so vom Himmel runter. Niederschläge haben wir ja auch in der Klimakrise noch. Abwasser produzieren wir in der Klimakrise genauso. Können wir das noch irgendwie nutzen? Oder müssen wir das einfach ins Meer kippen, das Zeug? Ja, also all das, was ich in diesen paar trockenen Sätzen da jetzt zitiert habe, da steckt wahnsinnig viel drin, dass man bedenken sollte.
Ja, und ich meine, das ist ja auch alles nicht so einfach mit sollen wir die Reservoirs vergrößern oder neue bauen, ne? Das ist ja auch ein langer Prozess und man braucht den Platz.
Ja, und jetzt zum Abschluss zitiere ich jetzt noch einen Menschen, der mit dem Thema nichts zu tun hat. Also er hat schon was zu tun, aber er hat die Arbeit nicht mitverfasst, aber ist Experte für Wassersysteme von der Uni Potsdam, also hat schon was mit dem Thema zu tun und wurde zitiert in einem populärwissenschaftlichen Artikel über die Arbeit, die ich gerade besprochen habe, verlinke ich auch in den Shownotes. Das ist der Herr Thorsten Wagener von der Uni Potsdam und der sagt in Bezug auf Mitteleuropa, ja, wir haben jetzt viel über Afrika und Kalifornien und Südafrika geredet und auch über den Mittelmeerraum, aber über Mitteleuropa, also da, wo wir leben, also wir jetzt im Sinne von du und ich, da haben wir noch nicht drüber geredet. Und der Thorsten Wagener sagt, ja, auch in Mitteleuropa müssen wir drüber nachdenken, weil, Zitat, andere Regionen sind zwar trockener, aber wir haben uns an eine hohe Wasserverfügbarkeit angepasst. Also wir sind es gewohnt, drehen den Hahn auf, Wasser kommt raus, fertig. Und es kommt so viel Wasser raus, wie ich haben will. Und deswegen, ich zitiere weiter, wir sind daher oft empfindlicher für zukünftige Dürren. Ja, das heißt, auch wenn es bei uns nicht so arg ist, weil wir uns halt so dran gewöhnt haben, dass wir Wasser haben können, wenn wir es wollen, könnte es für uns schon problematisch werden, wenn es auch nur ein bisschen trockener wird.
Ja, wir sind quasi nicht daran gewöhnt, zu haushalten oder...
Genau, auch da erwähnt Thorsten Wagener ein paar Sachen für diese Probleme, die fehlende Anpassungsstrategien verursachen. Er hat gesagt, im Norden Italiens zum Beispiel ist die Reisernte eingebrochen, weil nicht mehr genügend Wasser im Fluss Po war. Die Energieproduktion in Frankreich musste gedrosselt werden, weil das Flusswasser bei Niedrigstand zu warm geworden ist und eine Gefahr für Fische und andere aquatische Lebewesen bestand. Der Rhein konnte nicht mehr durchgehend für die Schifffahrt genutzt werden. Also das sind alles Probleme, die halt schon aufgetreten sind. Und besser wird's nicht. Und dann haben wir dann vielleicht auch, trotzdem wir in Mitteleuropa noch halbwegs gut dran sind, trotzdem auch Probleme, wenn wir uns nicht auch entsprechend Gedanken drüber machen, wie wir in Zukunft mit dem Wasser umgehen werden.
Ja, und ich kann mich selber aber auch schon dran erinnern, dass in meiner Kindheit wir Wasser sparen mussten und man durfte nicht mehr Gärten wässern.
Echt, das hatte ich, glaube ich, nicht. Doch. Kann ich mir nicht erinnern.
Dieser eine Hitzesommer, ich muss nochmal nachschauen, aber es waren auf jeden Fall 1-2 Jahre, wo wir das hatten bei uns in der Region. Ja, ich glaube, sich darauf einzustellen, ist komplizierter, als wir denken, weil wir so wirklich da super dran gewöhnt sind, dass ich einfach den Wasserhahn aufmachen kann und kann mir Wasser kochen oder so.
Ja, und es ist ja auch, wie gesagt, nichts, was einfach ist, das zu machen, weil das sind alles politische, städteplanerische Maßnahmen, die alle entsprechend lang brauchen. Das ist vermutlich, ich bin kein Experte, aber vermutlich auf seine Art genauso ein komplexes Vorhaben wie die Umstellung des Energiesystems auf Erneuerbare. Das
ja, wahrscheinlich.
Unser Wasserversorgungssystem klimaresilient zu machen. Und das muss man aber eigentlich, das hätte man eigentlich schon machen müssen. Wie gesagt, wir hätten es schon machen müssen, weil wir haben ja gerade gesehen, wir sind jetzt in dem Bereich, wo wir das am schlimmsten merken werden.
Ja, also wo quasi diese Ereignisse jetzt eintreten. Ja.
Und drum ist dann der Titel der Arbeit gar nicht mehr so überraschend. First Emergence of Unprecedented Global Water Scarcity and the Anthropocene. Also wir leben jetzt gerade in der Zeit, wo wir diese beispiellose globale Wasserknappheit erleben. Das ist jetzt.
Ja.
Da ist kein Fragezeichen, nichts, sondern der Titel ist wirklich das erste Auftreten.
Ja, hier. Und Sie haben uns ein bisschen gesagt, wie wir uns vorbereiten könnten. Das finde ich ja auch immer gut. Daraus was mitzunehmen und was mitzugeben an die Leute, die entscheiden können.
Ja, ja, wenn ihr was entscheiden könnt, liebe Hörerschaft, dann entscheidet mal was.
Ja, das wäre super. Ja, wenn uns entscheidende, also Leute, die Entscheidungen treffen können, zuhören. Das wäre super, da was zu machen.
Das war meine Geschichte über die Wasserknappheit.
Okay, gut. Beim nächsten Mal geht es bei mir überhaupt nicht um Wasser. Weder um gefroren, also noch flüssig. Es geht auch nicht um die Abwesenheit von Wasser tatsächlich. Also es ist ein ganz anderes Thema. Wir reden ein bisschen über Glauben.
Okay, aber da gibt es auch Weihwasser und sowas.
Ja, okay, gut, da hast du einen Punkt, aber es ist eine leicht andere Art von Glauben. Aber
okay.
Das erzähle ich dir in zwei Wochen.
Bin ich gespannt, was wir dann glauben. Und wenn ihr was über Wasserknappheit wisst oder Fragen habt dazu, dann schreibt uns das an podcast@dasklima.fm.
Genau, da könnt ihr jetzt auf jeden Fall schreiben. Oder ihr könnt natürlich auch hier unter die Folge kommentieren, unter die Shownotes, wo der Artikel auch verlinkt ist, in dem ihr dann auch nochmal die schönen pixeligen Grafiken sehen könnt. Ja, und wir freuen uns, dass ihr immer noch so fleißig uns abonniert und kommentiert und sogar bewertet. Wir freuen uns einfach, nächstes Mal weiterzusprechen in zwei Wochen, dann über den guten Glauben.
Bin gespannt, was wir dann glauben werden, wenn wir Glauben mit Klima verbinden. Ja, ich bin gespannt. Wir werden es hören. Und wenn ihr euch die Wartezeit bis zur nächsten Folge ein bisschen vertreiben wollt, dann könnt ihr ein Buch lesen. Gut, das könnt ihr eh immer machen. Es gibt genug Bücher, die lesenswert sind. Aber es gibt ein ganz spezielles Buch, wo ich mitgewirkt habe und Claudia auch ein bisschen mitgewirkt hat. Das ist das neue Buch der Science Busters, des Wissenschaftskabarets aus Österreich, wo ich auch ein Teil davon bin. Wir haben hier ja auch schon öfter mal ein paar Inhalte gepostet, so Podcasts und Sachen, die wir gemacht haben, Ausschnitte aus Hörbüchern und so weiter. Und das neue Buch hat den schönen Titel Aus.
Ja, also, das klingt nach einem kleinen Befehl für Hunde.
Ja, genau, das kann man sehr schön Hunden vorlesen, weil dann verstehen die auch zur Abwechslung mal was, wenn sie ein Buch vorliest. Ja, also nur den Titel. Also das Buch heißt Aus und es geht um Dinge, die zu Ende gehen, Dinge, die nicht zu Ende gehen. Unendlichkeit, Ende, also wir reden über so Dinge, ja, also klassischerweise, wie geht die Welt unter, ja, also sowas, aber ja, auf eine Art und Weise, die halt anders ist, als man es gewohnt ist, also nicht, wie werden wir Menschen verschwinden oder sowas, sondern wirklich, wie kriegt man einen Planeten kaputt? Ist gar nicht so einfach, also jetzt will ich kaputt, nicht nur so, dass irgendwie das Leben weg ist, weil der Erde ist es ja ziemlich egal, ob da jetzt Menschen drauf leben, irgendwas anderes drauf lebt, der Erde ist es auch egal, ob da Pflanzen drauf leben, selbst wenn alles Leben weg ist, ist der Erde als Planet immer noch wurscht, ja, also wie kriegt man einen Planeten wirklich kaputt? Das ist ein Thema, das wir uns angeschaut haben. Und wie kann man verhindern, dass der Planet kaputt geht? Aber wir haben jetzt nicht nur so astronomische Themen drinnen, sowas wie, wann kommt das Ende des Universums oder wo ist das Ende des Universums? Auch wo ist das Ende der Welt? Habe ich auch nicht nur, wann kommt das Ende der Welt, sondern auch, wo ist das Ende der Welt?
Ah, okay, ich muss dieses Buch lesen. Ja,
ein Ende ist übrigens gleich bei dir in der Gegend.
Ach.
Ja.
Okay, nicht spoilern, ich werde es rausfinden.
Ja, ein Ende ist bei dir gleich in der Gegend. Wir haben natürlich auch irgendwie so ein paar biologische Themen, also Ende des Menschen, können wir unser Ende verschieben und Sterblichkeit und sowas. Ein bisschen Mathematik ist drinnen, also was ist überhaupt die Unendlichkeit und warum gibt's mehr als eine Unendlichkeit und warum gibt's mehr als unendlich, sowas haben wir drinnen. Aber auch so andere Themen, also wir haben Computerspiele, das wird dich freuen, Computerspiele und Endgegner. Endgegner, was kann man von der Beschäftigung mit Endgegnern über vielleicht sowas wie die Klimakrise und unser eigenes Leben lernen, sowas steht drin. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Klima mit dabei in Form des Last Chance Tourism, weil das ist ja auch etwas, wo was zu Ende geht, wenn wir irgendwo nicht mehr hinfahren können. Also es ist ein Buch, wo sehr viel drin steht über Ende und Unendlichkeit. Ihr könnt das überall dort kriegen, wo es Bücher zu kriegen gibt. Wahrscheinlich wird es auch in den ein oder anderen Bibliotheken auftauchen. Die haben ja oft auch aktuelle Bücher mittlerweile.
Ja, habe ich auch schon gehört.
Ja. Und nicht nur irgendwie die 20 Jahre alten Schinken, die man irgendwie am Flohmarkt eingesammelt hat, sondern auch aktuelle Werke. Also da gibt es auch. Es gibt natürlich auch ein Hörbuch. Das Hörbuch hat Ralf Kaspers gelesen, den ihr vielleicht auch aus der einen oder anderen Fernsehsendung kennen werdet. Und es gibt auch die Möglichkeit, uns anzuschauen. Und mit uns meine ich jetzt nicht Claudia und mich, sondern mich und meine Kollegen von den Science Busters. Wir haben zum neuen Buch auch ein neues Bühnenprogramm gemacht. Das heißt nicht aus, weil das wäre ein bisschen zu kurz und das ist dann auch schwierig in der Ankündigung. Wenn überall aus steht, dann glauben wir, es ist aus, es kommt keiner. Drum heißt das Bühnenprogramm zum neuen Buch Weltuntergang für Fortgeschrittene. Weil wir gesagt haben, ja, Weltuntergang allein geben wir uns nicht ab. Das haben die Religionen schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden uns erzählt. Wir machen das jetzt mit Wissenschaft. Also jetzt gibt es Weltuntergang für Fortgeschrittene. Und die Premiere der neuen Show war schon, wenn diese Folge erscheint, aber die nächsten Vorstellungen, die kommen immer wieder. Wir treten, glaube ich, am 29. Oktober in Linz auf, damit am 30. Oktober in Graz, ja, und immer wieder in Wien und anderswo. Schaut auf die Homepage der Science Busters, verlinkt in den Shownotes. Wir kommen auch nach Deutschland mit der Show, irgendwann Anfang nächsten Jahres, glaube ich, also wir kommen irgendwo hin und wenn ihr auch dahin kommen wollt, dann freuen wir uns.
Ja, aber ich hätte gerne noch eingeworfen, wenn jemand das Buch in einer Bibliothek sieht, macht davon noch ein Foto und schickt es mir und sagt, in welcher Bibliothek.
Ach so, ja, dann,
ich
ja,
mich
ja.
Freuen.
Genau, mach das. Ich dachte, du sagst es, wenn jemand das Buch in einer Bibliothek sieht, dann klaut es und
nehmt
es mit.
Nicht machen. Und bitte nicht verstellen. Immer an der schönen Stelle stehen lassen, damit es andere auch finden.
Wenn ihr dann ausreichend Bücher aus euren Bibliotheken vernünftigerweise entliehen habt und nicht geklaut oder verstellt habt, dann lest das Buch und wenn ihr fertig seid damit, dann hört euch die nächste Folge an in 2 Wochen. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
Tschüss. Und wie geht's?
Oh Gott, mir tut alles weh.
Was hast du gemacht?
Ich bin alt, erstens, und zweitens,
na, ja,
ich habe gelitten fürs Klima.
Nee,
da war so ein Benefizlauf am Wochenende, so Klimaschutz. Und
stimmt, den habe ich gesehen.
Und je weiter man läuft, desto mehr wird irgendwo irgendwas gemacht. Und ich musste da mitlaufen. Und dann habe ich mich aber zu sehr reingesteigert. Und da bin ich da irgendwie 20 Kilometer gelaufen. Und jetzt habe ich seit langem wieder mal einen Muskelkater, weil ich schon lange nicht mehr so lange gelaufen bin. Das ist 2 Tage her und wir tun...
Tut immer noch alles weh.
Ja, genau. Meine Frau beschwert sich die ganze Zeit, dass ich andauernd alte Männergeräusche mache, wenn ich aufstehe und mich hinsetze und solche Sachen.
Ah, ja. Alte Männer oder schwangere Personengeräusche.
Ja, so in der Art, genau. Oh,
ja, okay.
Ja, aber jetzt sitze ich, also ich hoffe, dass ich während dem Podcasten keine Geräusche dieser Art mache.